Wir schaffen Verbrennerautos in der EU ab. Wir schaffen sie nicht ab. Wir schaffen sie doch ab. Ab 2035 oder doch schon ab 2030 oder doch nicht? Eigentlich ist es beschlossene Sache. Neue Verbrennerautos gibt es ab 2035, also in 10 Jahren, nicht mehr auf europäischen Straßen. Jetzt will die EU-Kommission aber schneller agieren. Warum diese Idee hier im Land gerade für Aufruhr sorgt und ob Deutschland in Sachen Klimaschutz wieder zu langsam ist, das erzählt uns Thomas Spickhofen, ARD-Korrespondent in Brüssel. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause und heute ist Montag, der 28. Juli. Hallo Thomas.
Hallo David.
Die EU-Kommission plant offenbar, Verbrennungsmotoren bei Firmenflotten und Mietwagen früher zu verbieten als bei Privatfahrzeugen.
Die Debatte ums Verbrenneraus ist in Deutschland wieder am Start.
Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte, die Bundesregierung lehne solche Pläne ab. Der Verband der deutschen Automobilindustrie kritisierte, es gebe in Europa nicht genug Ladesäulen.
Thomas, du sitzt in Brüssel direkt an der Quelle. Was steckt hinter dieser Meldung, die in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht hat? Wird es ein vorzeitiges Aus zumindest für neue Firmen und Dienstwagen geben, die mit Benzin und Diesel betrieben werden?
In der Tat gibt es einen Auftrag an die Kommission, sich da ein paar Sachen zu überlegen, wie man bei der Klimaneutralität für die Autos vielleicht schon einen Schritt vorher was machen kann. Und der ist auch schon schriftlich festgehalten worden im März. Überleg doch mal, wie das für Dienstwagen oder Mietwagen sein soll. Und da gibt's wohl die Idee, vielleicht schon ab 2030 für Mietwagen und Firmen nur noch Elektroautos einkaufen zu können. Gibt noch eine Variante, an die dabei gedacht wird, dass es vielleicht nicht gleich für 100% gelten soll, sondern vielleicht nur für 90 oder sogar nur 75%. Aber das alles ist im Ideenstadium. Darauf legt man großen Wert bei der Kommission. Und ich füge dann am liebsten bei der Stelle auch gleich den neuesten Lieblingssatz von Ursula von der Leyen ein. Der lautet nämlich, man will flexibel sein und wir pragmatisch.
A pragmatic agenda.
More flexible.
Open and pragmatic.
Flexible and pragmatic.
In an effective and pragmatic manner.
Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das sehen.
Soll das dann für alle Firmen und Unternehmen gelten?
Das ist noch überhaupt nicht klar. Also die Kommission sagt ja, die politischen Entscheidungen dazu seien noch überhaupt nicht getroffen worden. Und mehr Details hat man dazu noch überhaupt nicht. Aber es ist erstmal im Moment immer generell von Mietwagenfirmen und von Dienstwagen die Rede, ohne eine Einschränkung. Ich kenne jedenfalls bisher noch keine.
Nehmen wir mal an, diese Idee würde tatsächlich umgesetzt werden. Was würde das verändern?
Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass dieser Markt ein riesiger ist. Das ist nicht allen klar. 2/3 aller Neuanmeldungen, und über die reden wir ja, sind eben im gewerblichen Bereich bei den Mietwagen, bei den Dienstwagen. Und da sagt man, wenn die alle auf Elektro umgestellt werden, dann haben wir ja erstens einen großen Schritt Richtung Klimafreundlichkeit getan. Und zweitens, das sind die Autos, die dann auch kurz darauf als Privatwagen auf den Markt kommen, als Jahreswagen, als Gebrauchtwagen. Also 2030 kauft man sich als großes Unternehmen ein Elektroauto und 1, 2, 3 Jahre später stößt man das dann wieder ab. Und dann kommen wir normale Verbraucherinnen und Verbraucher ja ins Spiel, weil wir das gerne als Jahres- oder als Gebrauchtwagen kaufen, weil es natürlich viel günstiger ist, als wenn man es als Neuwagen kauft.
Verstehe, du hast gerade das goldene Stichwort schon gebracht, das Klima. Was würde denn so ein früheres Aus fürs Klima bedeuten? Kann man das schon abschätzen?
Da sitzt die Kommission im Moment dran, die ja sagt, wir machen im Moment eine Folgenabschätzung. Das muss sie auch bei sowas machen. Aber man kann es sicher an 2, 3 Fingern abzählen, was es bedeutet, wenn bei den Neuanmeldungen in Europa auf einmal bis zu 2/3 auf Elektro umgestellt werden. Wir haben jedes Jahr im Moment 10 Millionen Neuwagen, die angemeldet werden. Und wenn man sich da ausrechnet, ob das jetzt 2/3 oder die Hälfte oder so ist, dann ist das natürlich ein Impact. Dann hat das schon was für das Klima zu bedeuten.
Die Bild am Sonntag berichtet, von 2030 an sollten Unternehmen nur noch Elektroautos anschaffen dürfen.
Die EU-Kommission verweist jedoch darauf, dass dieser Vorschlag nicht von ihr komme, sondern aus der Autoindustrie. Man habe lediglich zugesagt, den Vorschlag zu prüfen. Allerdings, weil der Umstieg auf E-Autos nur schleppend vorankommt, droht die EU, ihre CO2- und Klimaschutzziele zu verfehlen.
Also das steht nicht kurz davor, umgesetzt zu werden, sondern es ist so, dass die Autoindustrie ein echtes Problem hat. Es gibt anerkanntermaßen große Probleme und deshalb hat Ursula von der Leyen einen strategischen Autodialog ins Leben gerufen.
We had a very good and a very intense discussion, productive discussion. And it's very clear it's now time to action, for action. I want to share my thoughts about that with you.
Das heißt, sie hat die Branchenleute, also sowohl Unternehmen wie Zulieferer und auch Verbraucherverbände und Umweltverbände an einen Tisch geholt und hat gesagt, lass uns mal jetzt über diese Probleme reden und wie wir helfen können.
Of course, it should be the front and center of everything we do to secure the future of the car industry in Europe without any question.
Und dazu gehört eben die Frage, wie kommen wir 2035 zur Klimaneutralität beim Auto? Deshalb eben E-Autos ab 2035. Und wie kommen wir da vielleicht noch schneller hin?
Weil das ist ja schon beschlossene Sache.
Also können wir zum Beispiel den Verkauf von E-Autos ankurbeln, indem wir bestimmte Branchen dazu bringen, auf welchem Weg auch immer, wie können wir die dazu bringen, mehr E-Autos einzusetzen? So, und in dem Zusammenhang, auch im Wissen aller Industrievertreter, hat man diese Idee entwickelt. Nochmal, es ist eine Idee. Es ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Vielleicht kommen wir bis zum Ende des Jahres tatsächlich auch mal zu einem Ergebnis. Nur dann muss es auch noch ein paar Hürden im Parlament und im Ministerrat, also dort, wo die nationalen Regierungen sitzen, nehmen.
Jetzt hat aber Friedrich Merz auf das, worüber zumindest da in Brüssel gesprochen wird, also diese Idee, mit einem ganz klaren Nein reagiert. Das war auch ziemlich eindeutig. Wie kommt die Art und Weise, wie vehement sich der deutsche Bundeskanzler gegen diese Idee zumindest zu wehren scheint, in Brüssel eigentlich an?
Erstmal mit Verwirrung. Also wir haben hier am Wochenende und in den Tagen danach natürlich mal so rumgehört, wie ist das so? Und man merkte dann hier auch in den Pressekonferenzen, keinen anderen Journalisten aus irgendeinem anderen Land hat das so richtig interessiert. Ja, warum hat es der Bundeskanzler so aufgegriffen? Ich meine, das Auto ist des deutschen liebsten Kind, hat man, glaube ich, früher mal gesagt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist.
Über Jahrzehnte liefen deutsche Autos im Rekordtempo von den Produktionsbändern. Die internationale Konkurrenz aber fuhr in den letzten Jahren davon. Deutsche Autobauer und Zulieferer kämpfen mit sinkenden Umsätzen, steigenden Kosten und lähmender Bürokratie.
Aber ja, es gibt halt große Firmen in Deutschland, große Belegschaften, die zu den Firmen gehören. Ob das VW, ob das Opel, ob das BMW, ob das Mercedes ist. Da gibt es auch so einen Chorgeist, so einen Familiengeist bei diesen Unternehmen. Das sind dann auch große Namen im Spiel. Otto Motor, also große deutsche Ingenieurskunst mit Weltruf. Also da kommen viele emotionale Aspekte rein, die in anderen Ländern halt nicht so ausgeprägt sind. Und klar, es gibt natürlich auch einen rationalen Aspekt. Viele Arbeitnehmer, europaweit reden wir von 13 Millionen Arbeitnehmern, die in der Autoindustrie und den Zulieferern hängen. Und das spielt in Deutschland natürlich auch eine besondere Rolle. Wir haben große Firmen, sie haben große Probleme, es hängen viele Arbeitsplätze dran. Und natürlich ist da jeder Bundeskanzler sensibilisiert für. Das ist bei Friedrich Merz übrigens nicht anders als bei Olaf Scholz.
Ich habe immer den Eindruck, dass Arbeitsplätze ist dann am Ende immer so ein Totschlagargument. Aber es werden doch dadurch vermutlich auch, wenn man jetzt mal perspektivisch wirklich in die Zukunft schaut, neue Arbeitsplätze geschaffen. Oder habe ich den falschen Eindruck?
Das ist die Idee jedenfalls, dass man diese Transformation hin zu Elektroautos und zu elektrobetriebenem Straßenverkehr tatsächlich irgendwann hinkriegt. Und man ist ja auch auf dem Weg. Und die Branche sagt ja selbst, wir wollen die Klimaziele einhalten. Und alle sagen, klar, das E-Auto, das ist die Zukunft. Aber dieser Transformationsprozess von alten Verbrennermotoren, von Industrieanlagen, von ganzen Parks, die darauf ausgerichtet wurden, diese Motoren herzustellen, von ganzen Zuliefererketten, auch von Versorgungsketten, wie zum Beispiel Tankstellen, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Und das muss ja alles umgestellt werden. Ein Beispiel, wir haben zum Beispiel in Deutschland noch längst nicht die Ladesäuleninfrastruktur, die wir bräuchten, wenn wir jetzt zum Beispiel Millionen von E-Autos von heute auf morgen auf die Straße bringen wollen. Und wir haben eben diese Produktionsketten in den Fabrikhallen, von denen vielen noch auf Benzinherstellung oder auf Benzinverbrennerherstellung ausgerichtet sind. Das kostet enorm Zeit, das kostet enorm Know-how und dann steht man noch unter Druck aus dem Ausland. Die chinesischen E-Autos sind deutlich billiger, weil sie staatlich subventioniert werden, drängen aber auf den europäischen Markt. BYD sieht man ja auch in Deutschland und sieht man in anderen europäischen Städten schon relativ häufig.
Zu den chinesischen E-Autos von BYD, die den europäischen Markt erobern wollen, haben wir eine eigene 11KM-Folge gemacht. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Und BYD sind ja auch nicht die einzigen erfolgreichen E-Autobauer.
Tesla kommt von Amerika rein. Also da ist auch eine enorme Konkurrenz inzwischen international. Das sind so die Probleme, die die Autoindustrie hat und für die man einen großen Teil Verständnis haben kann. Und da wird natürlich ein Bundeskanzler auch sensibilisiert für.
Ja, ich würde ganz gerne auf Friedrich Merz tatsächlich nochmal eingehen, weil dieses klare Nein von ihm zu dieser Idee, was für ein Gewicht hat denn so ein Nein von einem deutschen Bundeskanzler in Brüssel?
Also zunächst mal hat ein Bundeskanzler eine Stimme wie alle anderen 26 Regierungschefs. Das erste ist, kann man immer sagen, Deutschland ist der größte Nettozahler. Wir kriegen deutlich weniger raus, als wir reinzahlen in die EU-Kasse.
Aber Deutschland profitiert ja auch vom europäischen Absatzmarkt.
Es ist ein Exportland und uns hilft es natürlich, wenn wir frei exportieren können innerhalb der Europäischen Union, wenn dieser Binnenmarkt uns zur Verfügung steht mit weitgehend gleichen Regeln. Wenn man da rausgeht, passiert einem das, was Großbritannien mit dem Brexit passiert ist. Zweitens, es hängen bei uns besonders viele Arbeitsplätze dran und eben viele Zuliefererketten hängen auch da dran. Es gibt ja viele Zulieferer gerade in Südosteuropa, in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass es der deutschen Autoindustrie gut geht. Das beginnt bei Luftfiltern und hört bei Kabelbäumen noch nicht auf. Also die haben schon ein Interesse daran, dass es der deutschen Autoindustrie nicht zu schlecht geht und darauf kann ein deutscher Bundeskanzler natürlich dann auch setzen. Deutschland ist ein großes Land, hat auch große Bürokratie und große Apparate. Es gibt viele kleine Länder, die ertrinken in der Flut von Informationen, die sie von der Kommission kriegen, in den ganzen Analysen, Stellungnahmen und ich weiß nicht was alles. Und die sagen uns hinter den Kulissen auch schon mal, naja, also wir können das nicht so genau prüfen wie die deutschen Behörden und deshalb gucken wir, was machen die denn, was machen die großen Länder, wie abhängig sind wir von denen vielleicht auch und dann stimmen wir mit denen.
And with the European Green Deal, we are aiming high.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat ja den sogenannten Green Deal vorangebracht mit dem erklärten Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Und das Verbrenner aus 2035 für alle Neuwagen ist dabei ja auch ein zentraler Punkt. Würdest du sagen, stehen sich mit Merz und von der Leyen in diesem Fall ja auch zwei Kontrahenten gegenüber, die nochmal als kleine Fußnote dann ja auch noch aus derselben Partei, aus der CDU stammen?
Ja, das macht es tatsächlich auch besonders interessant. Also Ursula von der Leyen hat eine klare Agenda.
Die EU hat sich neue Klimaziele gesetzt.
Sie will diese nächsten 5 Jahre natürlich Kommissionspräsidentin bleiben, wird dafür aber mehr auf sowas wie Wettbewerbsfähigkeit, Verteidigungssicherheit setzen müssen. Andererseits hat sie natürlich auch ein Erbe zu verwalten und zu verteidigen, ihr eigenes Erbe.
2050 soll die EU dann klimaneutral sein. Nach langen Verhandlungen einigten sich Europaparlament und Mitgliedstaaten auf das erste EU-Klimaschutzgesetz.
And with the European Green Deal, we are aiming high. Europeans are calling on us to drive the change. Now it's up to us to answer their call.
Ursula von der Leyen steht für den Green Deal und umgekehrt. Das ist untrennbar miteinander verknüpft und sie hat natürlich ein Interesse daran, dieses Erbe auch weiter zu behalten.
Thank you so much.
Grazie.
Und deshalb schiebt sie es auch immer mit dahinter her, dass sie sagt, ja, wir wollen flexibler werden, wir wollen pragmatisch sein, aber die Kernziele des Green Deals, die müssen erhalten bleiben. Alles andere würde sie auch wirklich komplett unglaubwürdig machen. Da findet sie ja auch dann Unterstützung in der Branche und sagt denen dann, wir nehmen euch ernst. Und sie hat sogar so formuliert, Europas Autoindustrie ist unser Stolz und wir müssen gemeinsam sicherstellen, dass die Zukunft der Autoindustrie in Europa geschrieben wird.
Europe's car industry is a European pride. And together we have to make sure that the future of cars will continue to be made in Europe.
Halt das bisschen Pathos bei Ursula von der Leyen. Und ich glaube, da findet sie auch Unterstützung beim Bundeskanzler. Ja, die Prozessgeschwindigkeit von Berlin und Brüssel, da wird der eine oder andere auf beiden Seiten noch miteinander hadern.
Dass die deutsche Bundesregierung sich gegen einen Verbrenner aus positioniert, das ist ja eigentlich nichts Neues, oder?
Nee, überhaupt nicht, weil das hatten wir schon mal in einer ganz ulkigen Wucht und zwar 2023, als es eigentlich schon alles ausgehandelt war mit dem Verbrenner aus. Wir Journalisten sagen dann an der Stelle immer gern, es muss noch dort und dort abgestimmt werden, das gilt aber als Formalität. In dem Fall 2023 war es aber so, dass genau in diese Lücke zwischen alles ist ausgehandelt und es muss noch die letzte technische Abstimmung geben, auf einmal die deutsche Regierung reingegrätscht ist und hat gesagt, Moment, wir haben doch nochmal Verhandlungsbedarf.
Im Streit um die Zukunft des Verbrennungsmotors hat die Bundesregierung Geschlossenheit demonstriert.
Dann kamen die berühmten E-Fuels da rein.
Umweltministerin Lemke von den Grünen stellte sich im ARD-Bericht aus Berlin hinter die Forderung von Verkehrsminister Wissing, die EU-Kommission müsse die Möglichkeit von E-Fuels, also synthetisch hergestellten Verbrennerkraftstoffen für Pkw, nach 2035 offenhalten. Der FDP-Politiker hatte sich geweigert, der EU-Regelung ohne eine solche Klarstellung zuzustimmen.
Kritiker sagen, aber in der Herstellung dieser E-Fuels, da fallen viele Schadstoffe an. Und von daher sind die auch nicht so ganz unumstritten. Die deutsche Regierung, vor allem die FDP, sagte, diese E-Fuels, ja, die sind noch nicht so weit entwickelt, geschweige denn, dass sie marktreif sind, aber das könnte ja mal irgendwann ein Verbrennermotor sein. Und dann können wir den doch nicht verboten haben. Aber wenn es noch eine Idee gibt, wie man einen Verbrennermotor, ich sag's mal in meinen Worten, noch mit Kaffeebohnen betreiben kann, dann möchten wir diese Technologieoffenheit haben. Bei den E-Fuels, da könnte es gehen. Das ist noch längst nicht entwickelt, schon gar nicht zur Marktreife, aber rein theoretisch wäre das natürlich denkbar. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Malta oder Irland da reingekommen wäre, dann hätte man gesagt, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Da es aber Deutschland war, mit dieser Wirtschaftskraft und auch mit der besonderen Bedeutung in der Autoindustrie, hat man wohl oder übel gesagt, gut, gehen wir nochmal ran. Und dann hat man das nochmal aufgeribbelt, die E-Fuels reingepackt, wieder zugeschnürt und dann zur Abstimmung gegeben. Dann haben die Deutschen auch zugestimmt.
Eins ist nach dem heutigen Tag klar. Die Zukunft des Pkw wird elektrisch. Im Europaparlament wurde es zwar noch einmal knapp, aber am Ende gab es 60 Ja-Stimmen mehr. Das Aus für den Verbrennermotor damit beschlossen.
Aber es gab danach nochmal so ein paar Momente, in denen die Deutschen reingegrätscht sind und längst ausgehandelte Dinge, wie zum Beispiel Lieferkettengesetz oder auch den Zeitplan für die Flottengrenzwerte, einfach nochmal aufweichen wollten, einfach nochmal neu verhandeln wollten. Und dann sprach man wieder vom German Vote, der deutschen Stimme, die eigentlich keine Stimme ist, weil man enthielt sich dann. Und das würde abstimmungstechnisch dazu führen, dass es wie ein Nein gilt. Also die Deutschen haben dann da was blockiert. Und das hat schon für ein bisschen Unmut hier gesorgt. Und da hat man schon gehofft, dass das übrigens mit der neuen deutschen Regierung auch anders werden wird. Und Friedrich Merz, der Kanzler, hat das sogar beim Parteitag Anfang des Jahres vor seinen Unionsfreunden ganz ausdrücklich versprochen, German Vote, das wird anders werden mit uns.
Wir werden wieder engagierte Europäer sein und vor allem German Vote, die deutsche Enthaltung in Brüssel, weil man sich in Berlin nicht einig ist. Liebe Freundinnen und Freunde, German Vote wird mit uns der Vergangenheit angehören.
So ganz nach dem Motto, schaut mal, EU und die Welt, Deutschland weiß jetzt wieder, was es will, ist innenpolitisch nicht zerrüttelt und deshalb gibt's entweder ein klares Ja oder auch eben ein klares Nein. Und ein klares Nein, das hat es zumindest vom deutschen Bundeskanzler zur Idee der EU-Kommission gegeben, neue Verbrenner bei Dienst- und Leihwagen schon ab 2030 von den Straßen zu nehmen. Da wäre die deutsche Autobranche gefragt, sich spätestens dann im großen Stil umzustellen. Ist die dazu noch nicht in der Lage oder wieso dieses vehemente Nein von Friedrich Merz? Was steckt dahinter?
Dass er zu Hause sagen kann, ich kämpfe dafür. Wir haben Probleme in der Autoindustrie. Ich habe sie gehört. Ich habe Brüssel angewiesen. Lasst den Quatsch. Und wir müssen unsere eigene Autoindustrie schützen. Sie ist schwierigen Zeiten ausgesetzt und sie braucht ein bisschen länger für die Umstellung, für die Transformation in den E-Mobilbereich. Das möchte er natürlich sagen können. Es gibt ja durchaus in der Industrie auch Stimmen, die sagen, vielleicht ist so eine Vorgabe gar nicht schlecht. Wir haben das immer wieder gehört, sie sitzen ja auch in diesem strategischen Autodialog drin. Alle wollen in diese Richtung E-Mobilität und manchmal braucht man ein bisschen Dynamik da drin und die kann durch Vorgaben entstehen. Also ich bin nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, sowas unterbinden zu wollen, weil alle wissen, dass es in Richtung E-Mobilität gehen wird. Und je schneller, desto besser. Ja, es gibt große internationale Konkurrenz. Die Lage ist eine andere als vor 10 Jahren. Der Verkaufsmarkt für Verbrennerautos in China ist weggebrochen. Stattdessen drückt von dort die Konkurrenz rein. Das wird möglicherweise noch mehr, weil die Chinesen ja auch nicht mehr so gut nach Amerika exportieren können. Die stehen vor dem gleichen Zollproblem wie wir. Also das kann eher noch schärfer werden. Aber je eher sich auch die europäische und auch die deutsche Autoindustrie umstellt, desto besser.
Mal unabhängig von der deutschen Debatte, bis 2030 sind es ja noch rund 5 Jahre. Du hast gesagt, diese Idee muss aber auch erstmal noch durch einige Instanzen in der EU, also durch den Ministerrat und durch das Parlament. Das kann etwas dauern. Könnte sich bis dahin die Diskussion in Deutschland auch wieder so ein bisschen runtergefahren haben?
Das könnte manchmal helfen, dass man manchmal nicht auf jede Diskussion sofort draufspringt. In diesem Fall ist es ja tatsächlich so, dass es einen längeren Prozess gibt, dass eigentlich die Beteiligten auch eingebunden sind, dass es einen Zeitraster gibt, dass bis Ende des Jahres dann wahrscheinlich was vorliegen wird. Bis dahin soll auch nochmal das 2035er Ziel einer Überprüfung unterzogen werden. All das ist im Fluss und wird sicherlich noch auf jeder Ebene weiter diskutiert. Also von daher gäbe es noch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen.
Zum Thema Veränderung. Jetzt haben wir in Deutschland ja mit Friedrich Merz einen Bundeskanzler, der eher für seine Erfahrung in der Wirtschaft bekannt ist, als für seine Klimapolitik. Würdest du sagen, dass die Stimmung in Brüssel, was den Green Deal angeht, dass diese Stimmung vielleicht auch kippen könnte?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Und das liegt aber nicht nur am deutschen Bundeskanzler. Dadurch hat das nochmal einen neuen Schwung bekommen. Aber wir haben ja tatsächlich ein Wahlergebnis im vergangenen Jahr fürs Europaparlament gehabt, das das Gesicht des Europaparlaments verändert hat. Das alte Parlament, das 5 Jahre den Green Deal vorangetrieben hat, hat jetzt neue Mehrheiten. Es gibt eine Mehrheit rechts der CDU, gemeinsam mit den Christdemokraten kann man da neue Mehrheiten finden. Ist in Einzelfällen, ich will es nicht übertreiben, aber in Einzelfällen auch schon geschehen. Und die alte Mehrheit, die mehr die Grünen, die Sozialdemokraten, die Liberalen einbezog, hat nicht mehr ein solches Durchsetzungsvermögen. Und nicht ganz zu Unrecht sagen die Konservativen, es sind neue Mehrheiten. Wir haben ein Mandat der Bevölkerung und deshalb können wir auch das eine oder andere, was in den vergangenen 5 Jahren da von einer rot-grün mitgeführten Kommission entschieden wurde, auch nochmal in Frage stellen. Sie haben natürlich dann auch mit der Kraft der Christdemokraten, die sich in den vergangenen 12, 14, 16 Monaten in Brüssel etabliert hat, nochmal einen besonderen Schub erfahren. Die Kommissionspräsidentin ist eine Christdemokratin, der deutsche Bundeskanzler, also von der größten Wirtschaft und dann noch gerade von der Autowirtschaft ist ein Christdemokrat. Der mächtigste Mann im Europaparlament, der Chef der Christdemokraten hier, ist auch ein Deutscher, Manfred Weber von der CSU. Also es kommt alles aus einer Parteienfamilie und da hofft man natürlich dann auch, die neuen Mehrheiten, die es ja in der Tat jetzt in Europa gibt, auch dafür nutzen zu können. Es wird nicht alles rückabgewickelt, aber es wird schon an der einen oder anderen Stelle nochmal der Zeitstrahl gestreckt oder tatsächlich inhaltlich auch nochmal was verändert.
Aber verlangsamt oder behindert Deutschland hier den Klimaschutz zugunsten der Automobilindustrie?
Das würde die Automobilindustrie mit Abscheu und Empörung zurückweisen und die deutsche Regierung wahrscheinlich auch. Sie sagen ja in der Tat, wir wollen an den Klimazielen festhalten. Wir bekennen uns zu 2035, wir bekennen uns zum Pariser Klimaschutzabkommen. Aber wir müssen die Zeitabläufe strecken und wir müssen uns ein bisschen flexibler anpassen an die Weltlage, an die Bedrohung aus China, an die Schwierigkeiten mit den Amerikanern, an die fehlenden Absatzmärkte. All das müssen wir berücksichtigen und deshalb gebt uns bitte ein bisschen mehr Zeit, gebt uns ein bisschen Flexibilität. Wir halten aber an diesen Zielen fest, sagt die Industrie.
Am Anfang des Jahres durfte ich in Peking sein, habe einen lieben Freund dort besucht. Peking, eine Stadt, ja, so groß wie Österreich. Unglaublich, wenn man da auf der Straße unterwegs ist, weil du Autos, Busse und Motorroller nicht hörst. Das ist unglaublich ruhig. Thomas, jetzt muss ich dich natürlich am Ende unseres Gesprächs fragen, was glaubst du, wann haben wir in Deutschland ähnlich ruhige Straßen? Also wann sind die Verbrenner hier von der Straße geräumt?
Also ich würde mich darauf einlassen, 2035 geht's los. Dann wird's auch sicherlich auch ein bisschen ruhiger auf den Straßen werden. Es wird nicht 2035 von heute auf morgen jeder Verbrenner gegen ein Elektroauto ausgetauscht, aber dann wird es auch schnell gehen. Ich glaube nicht, dass wir noch 2050, 2060 tatsächlich viele Verbrennerautos auf der Straße haben. Ich glaube 2035 spätestens geht's richtig los. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie schnell die Ladesäulen da sind, wie schnell die Gebrauchtwagen auf den Markt kommen und wie viel Zutrauen die Menschen dann tatsächlich zur E-Technik haben. Man merkt ja, wer es erstmal gemacht hat, verliert auch ein bisschen die Hemmung, sowas mal auszuprobieren.
Thomas, wahnsinnig spannend. Ich danke dir für die Einblicke nach Brüssel und ja, ich bin gespannt, wie schnell wir denn dann wieder über dieses Thema sprechen.
Ich freue mich drauf.
ARD-Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen hat uns in dieser 11KM-Folge eingeordnet, was tatsächlich dran ist an der Idee des vorzeitigen Verbrenneraus für Firmen und Leihwagen. Mehr Infos zu der Idee der EU-Kommission findet ihr auf tagesschau.de, verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Morgen darf ich euch dann wieder begrüßen mit einer neuen Episode, in der wird es nur auf den ersten Blick deliziös. Wir schauen uns nämlich Austern an. Denen geht's gerade gar nicht gut und das verrät einiges über die Gesundheit unserer Meere. Was genau, das erfahrt ihr dann morgen. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Jacqueline Bretschek, Timo Lindemann, Marie-Noël Swieler und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ciao, macht's gut. Und bis dahin noch unser heutiger Podcast-Tipp. Für diejenigen, die noch mehr Blicke hinter die Kulissen in Brüssel erhalten wollen, für die gibt's den WDR-Podcast.eu. Einmal pro Woche mit verschiedenen Gästen und mit Host und ebenfalls gern gesehenem Gast bei 11KM, Katrin Schmidt. Hört gerne mal rein, .eu, verlinken wir euch in den Shownotes.
Wenn ihr euch für Europapolitik interessiert und das alles ein bisschen besser verstehen wollt, dann hört doch mal in unseren Europapodcast .eu rein. Wie wichtig Entscheidungen aus Brüssel sind und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und bei den EU-Gipfeln, das besprechen wir dort. Ich bin Katrin Schmidt und ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefere ich euch von hier aus in .eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. .eu, der Europapodcast.